auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
Meinen heutigen Gast brauche ich kaum vorzustellen, trotzdem sage ich ein paar einleitende Worte zu ihm. Frank Asmus ist Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Er ist der Keynote-Coach für Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer und Professional Speaker. Er unterstützt Brands wie Apple, zahlreiche DAX-Unternehmen, viele Hidden Champions und erfolgreiche Startups. Und ganz nebenbei steht er seit vielen, vielen Jahren als Top-Keynote-Speaker selbst auf der Bühne und das vor vielen tausenden Menschen. Und obendrein kann ich euch sagen, ist er ein unglaublich sympathischer Mensch und toller Kollege. Heute ist er mein Gast und ich freue mich riesig, dass er sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, lieber Frank Asmus.
Wow, herzlichen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Kannst du mir nachher schicken, bitte, ja?
Von Herzen gern geschehen. Der Großteil ist von deiner Website geklaut. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Lieber Frank, du stehst unter anderem für das Thema strategische Kommunikation. Was bedeutet das aus deiner Sicht ganz konkret, insbesondere wenn wir an Unternehmens- und Führungskultur denken?
Ja, eine super Frage natürlich. Wie du weißt, habe ich ja vor über 30 Jahren, wenn du gerade den Namen genannt hast, zum ersten Mal für Apple arbeiten dürfen als junger Regisseur. Und ich habe mich damals gewundert, warum Apple Kommunikation so wichtig nimmt. Und erst viel später habe ich verstanden, dass für Apple, insbesondere natürlich Steve Jobs, es glasklar war, dass es auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Weil eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach im Markt nicht wahrgenommen. Und ist genau das Gleiche auch bei Führungspersonen. Peter Drucker hat gesagt, eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Man könnte also zugespitzt sagen, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Zumindest gilt das für die meisten. Ja? Und es zeigt den Stellenwert der Kommunikation und es zeigt eben auch, wie wichtig ist vorbereitete Kommunikation in vielen Situationen. Und diese vorbereitete, zielorientierte Kommunikation nenne ich seit vielen Jahren strategische Kommunikation.
Danke für den Einblick. Du hast davon gesprochen, von gelingender Kommunikation. Und ich weiß, die Frage ist sehr weit. Ich stelle sie trotzdem. Wann gelingt Kommunikation aus deiner Sicht?
Also wir, wenn wir Sprache nutzen, haben wir ja immer Konzepte. Ne? Jede Perspektive ist selektiv, weil die selektiv ist, kann nicht die Wahrheit selbst sein. Es sind also immer Konzepte. Aber das Konzept von Schulz von Thun, diesen wunderbaren Hamburger Kommunikationspsychologen, war schon vor vielen Jahren, dass er sagte, wenn Kommunikation stimmig ist, und das war sein Begriff, dann ist der Sender authentisch, möglichst authentisch. Er hat einen gelungenen Adressatenbezug, da kommt eben der Adressat dazu, in einem bestimmten Kontext, also in einer bestimmten Situation. Das heißt also, stimmige Kommunikation kann sich sehr unterscheiden. Also im Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, in der Regel haben wir oder ist gefragt, eine kooperative Kommunikation, ganz eindeutig. Da gibt es bestimmte Treiber dazu, ja, dafür. Aber wenn jetzt hier, du kennst meine Sätze und meine Geschichten, aber wenn jetzt hier ein Feuerwehrmann reinrennt und sagt, raus, es brennt, würdest du nie sagen, hey, wie redest du mit mir? Weil sich eben der Kontext schlagartig verändert hat. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel Führungssituationen in Krisensituationen, wo eher dann wieder, sagen, nicht der kooperative Führungsstil sinnvoll ist, sondern eben einer, der mit Autorität verbunden ist und klar sagt, was jetzt gemacht werden soll. Wie zum Beispiel auch im Elternhaus. Ja? Also ganz kleine Kinder durch zu viel Kooperation zu überfordern, führt nicht unbedingt zu guten Ergebnissen in der Familie. Papa darf ein bisschen länger aufbleiben und so.
Da sprichst du etwas an. Die Erfahrung darf ich ja in den kommenden Jahren machen. Mein Kleiner ist ja gerade erst 3 Monate alt. Aber auch hier beginnt schon Kommunikation. Natürlich ganz stark über Resonanzprozesse, wenn ich das so bezeichnen darf. Unabhängig von sprachlicher Kommunikation, reden wir trotzdem, das ist spannend, so seit, ich würde sagen, 3 bis 4 Wochen, der Kleine ist jetzt 12 Wochen alt, beginnt dort die Eltern-Kind-Kommunikation. Es ist so spannend, es hier schon festzustellen, auf welchen Ebenen das stattfindet.
Also ich bin ja, weiß nicht, was weiß, Schüler vom Sami Molcho auch, so dem Guru der Körpersprache. Und er hat dazu eben auch, als ich am Reinhardt-Seminar studiert habe, an dieser Universität für Musik und Darstellende Kunst, auch ein Buch veröffentlicht, genau über die Körpersprache von Kindern und Kleinstkindern, die Babys. Ja. Das ist schon extrem spannend, weil sprachliche Kommunikation unterscheidet sich ja schon sehr stark von der Körpersprache, weil sprachliche Kommunikation ist, wie gesagt, immer ein Konzept. Ja, da muss ich klar machen, es findet immer statt im imaginativen Raum, in der Vorstellung. Ja, also Vergangenheit gibt es nicht. Das ist eine Vorstellung. Oder morgens, mittags, abends sind alles Vorstellungen. Auch eine Identität, eine gedankliche Identität ist eine Vorstellung. Ich hoffe, ihr da draußen könnt mir noch folgen. Aber der Körper ist immer real. Der Körper ist immer im Jetzt. Er ist immer real. Ja, ich kann jetzt hier sagen, ihr seht mich jetzt gerade zu Hause nicht oder wo ihr gerade seid im Business. Ich habe wunderschöne lange Haare. Also das kann ich behaupten, kann ich viel. Ja. Aber wenn du mich sehen würdest, würdest du sagen, nee, stimmt nicht. Der Körper ist immer real und sprachliche Kommunikation ist immer in der Imagination. Und das ist der wesentliche Unterschied.
Du hast vorhin in deinen Ausführungen zur Kommunikation angesprochen, dass Kommunikation dann gelingt, wenn sie, ich sag's mal in meinen Worten, dem Adressaten und der Situation gerecht wird. Ja. Das heißt, Kommunikation hat in dem Fall mit Senden und Empfangen zu tun. Mhm. Nicht nur mit Senden, so würde ich es vielleicht jetzt mal formulieren. Ja. Und wir haben gerade über Eltern-Kind-Kommunikation gesprochen. Hier funktioniert es über ein Erspüren des anderen. Und Joachim Bauer beschreibt es wundervoll in seinen Büchern, was Resonanz dort ausmacht und wie wir neurobiologisch in Resonanz treten können, unabhängig von Sprache. Ich bleibe jetzt aber mal, wir kamen über Führungskommunikation. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Führungskraft und bereite mich vor auf mein nächstes Teammeeting oder auf eine wichtige Betriebsversammlung, die ansteht, wo ich auf der Bühne stehe. Und bereite mich vor auf das Auditorium und stehe auf der Bühne. Und Frank, jetzt frage ich mal ganz platt vielleicht hinein. Ist es einfacher zu senden? Und wie einfach ist es auch zu empfangen in solchen Situationen? Und Anschlussfrage, kann man das Empfangen lernen und trainieren aus deiner Sicht?
Wow, ja, natürlich, tolle Fragen. Mir fällt dazu gerade ein Satz ein. Ich nehme mal nochmal aus dem Marketing einen Satz. Die Leute kaufen nicht bei dir, weil sie dich verstehen, sondern weil sie sich verstanden fühlen. Die Leute kaufen nicht bei dir, weil sie dich verstehen, sondern weil sie sich verstanden fühlen. Das heißt, gute, stimmige Kommunikation ist natürlich authentisch, wie ich gesagt habe, möglichst authentisch, aber eben ist der gefährlichste Punkt in der strategischen Kommunikation, nicht die Person, mit denen ich kommuniziere, wahrzunehmen und deren Bedürfnisse zu erahnen. Ja, so herausragende auch, sagen wir mal, du weißt ja meine Beispiele im politischen Raum auch, so Populisten wie Trump, da fühlen sich die Leute verstanden in ihrer Not, in ihrer Unsicherheit. Ja, also Sicherheit ist ja ein ganz wesentliches, zentrales, menschliches, psychisches Bedürfnis. Und viele Menschen aufgrund der Krisen und auch der existenziellen Krisen da draußen geraten immer mehr in diese Unsicherheitsgefühle hinein. Und Populisten bedienen das. Das heißt, die Leute fühlen sich da eben verstanden. Also das gilt eben auch für Führung. Noch wichtiger ist nicht, dass die Leute dich verstehen, sondern dass sie sich verstanden fühlen. Und du bist ja für Experte für Resonanz. Du weißt es ganz genau wie ich. Wenn du auf die Bühne gehst, das kann Sekunden gehen. Einfach, dass die Wahrnehmung, die echte, wirkliche Wahrnehmung des Publikums, der Leute, die da unten sitzen, du kannst nicht jeden anschauen, wenn es 16.000 ist, schon klar, oder 1.000, aber du kannst einige anschauen und sich mit denen wirklich einfach verbinden. Also dieser Wille steckt eben dahinter. Und dann haben die anderen das wahre Empfinden auch, dass du Menschen wahrnimmst. Und wer mich wahrnimmt, hat die Erlaubnis, mich führen zu dürfen. Warum? Weil ich intuitiv das Gefühl habe, er oder sie nimmt meine Bedürfnisse wahr. Das läuft alles unbewusst ab, ist aber psychologisch gut erforscht.
Ja. Ja, das ist psychologisch sehr gut erforscht. Ich beschäftige mich ja auch mit diesen Themen unter der Überschrift Resonanz. Und ich werde, und das ist toll, wie du es beschreibst und auf den Punkt bringst. Und mir kommt ein Gedanke gerade. Ich werde immer mal wieder gefragt, wenn ich über Resonanz sprechen darf: Mensch, Herr Flimm, ist das nicht Manipulation, so darüber nachzudenken, Menschen in Resonanz zu bringen? Und meine Antwort bisher ist, und das interessiert mich deine Meinung dazu, ich sage ihm, naja, die Wirkmechanismen sind in Resonanzprozessen und in Manipulationsprozessen sehr, sehr ähnlich. Das, ja, was der große Unterschied ist, ist die Absicht dahinter.
Genau, genau.
Wie siehst du das? Dahinter.
Genau so. Also die Absicht ist entscheidend. Willst du Leute täuschen mit Lügen gegen ihre Interessen und es geht nur um deine Interessen? Da würde ich eben viele Populisten mit ins Boot holen. Die wissen ganz genau zum Teil, dass sie lügen, dass sie krasse Lügen in die Welt bringen. Das ist natürlich krasse Manipulation. Aber auf der anderen Seite versuchen wir ja alles aufrichtig so zu kommunizieren und in Resonanz zu gehen mit unseren Kindern zum Beispiel, dass wir aus unserer Sicht sie am besten unterstützen und inspirieren können in dieser Welt. Und das versuchen wir natürlich auch als Führungsperson in Unternehmen. Und das kann man natürlich auch nutzen für Marketing oder Sales, ja. Wenn du selber eben natürlich die Voraussetzungen von deinen Produkten oder Services auch überzeugt bist, ja? Steve Jobs sagt ja immer, best product, best Marketing, dann macht Sinn. Wenn du das Gefühl hast, du hast das beste Produkt, alles gut. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du manipulierst dich da die Leute irgendwo hin und sie kaufen dann irgendeine Versicherung, die kein Mensch braucht, ja, dann wird es schwierig.
Natürlich gibt es auch solche Akteure, die genauso agieren, wie du zuletzt gesagt hast. Würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, dass sich dadurch, dass es, Entschuldigung, wenn ich es so formuliere, wenn man die Mechanismen kennt, einfach ist, Menschen in Resonanz zu bringen, wenn ich es mal so sagen darf, glaubst du, dass dadurch die Bereitschaft der Menschen, damit meine ich die Gesellschaft, im Allgemeinen in Resonanz zu gehen, sich abgeschwächt hat, weil es eben diese Risiken und diese Akteure gibt, die in eigenem Interesse damit umgehen?
Und das mag eine Rolle spielen. Tiefer gesehen ist es die Angst. Entschuldigung mal ganz kurz. Ich habe schon wahnsinnig viel gesprochen heute den ganzen Tag. Also tiefer gesehen ist es eben die Angst. Und die Angst entsteht, weil die Leute immer mehr im begrifflichen Denken sind. Das ist jetzt eine tiefe Erklärung, müssen wir gleich nochmal vielleicht öffnen. Das heißt, nach verschiedenen Forschern, die gehen ja davon aus, dass vor ungefähr 70.000 Jahren so eine Art kognitive Revolution eingesetzt hat in der Menschheit. Das heißt, der Mensch hat angefangen, aus der Gesamtheit Dinge zu extrahieren im Kopf, also in der Imagination, und es zu benennen. Baum, ja, Baum zum Beispiel. Rein, wenn man in die Physik schaut, gibt es da irgendeine Energieverdichtung, aber so einen richtigen Baum gibt es nicht. Weil wo fängt der an, wo hört er auch aus? Das ist alles gar nicht wirklich präzise definierbar. Ein Baum ist immer ein sprachliches Konstrukt, so wie eben auch eine menschliche Identität. Und jetzt ist eben das Problem, sagen diese Forscher, dass wir gelernt haben, durch das begriffliche Denken, durch unglaubliche Wissenschaftsfortschritte zu machen. Wir können Raketen bauen und alles Mögliche oder auch für die Kranken uns ganz anders versorgen. Aber die Schattenseite ist eben, dass wir uns schnell mit dem gedanklichen Konstrukt identifizieren. Also wir glauben, es ist so. Und das ist die Falle im begrifflichen Denken. Was meine ich damit? Beispiel, nettes Beispiel, was ich gerne nutze. Meine Mama hat mich Frank genannt. Ja, ich heiße Frank. Das ist kann funktional sein, weil wenn ich so auf der Straße gehe und sie ruft Frank, drehe ich mich um. Ja, es ist also funktional. Und es ist bei begrifflichen oder auch bei Werten eben extrem wichtig. Sind sie funktional oder nicht funktional? Denn wahr können sie nicht sein. Wie gesagt, jede Perspektive ist selektiv und deswegen kann sie nicht die Wahrheit selbst sein. Wir können mit Sprache nicht die Wahrheit ausdrücken. Ich kann nicht sagen, wer ich bin. Jetzt denken da draußen manche, was, wieso, kannst du doch sagen. Ja, ich heiße Frank, ja, ich habe zwei Kinder, okay, das kann ich alles beschreiben. Aber in der Tiefe kann ich sprachlich nicht mitteilen, wer ich bin. Wer jetzt aber da draußen denkt, dass zum Beispiel seine Werte wahr sind, entwertet eben andere Menschen, die andere Werte haben. Und wenn ich dann denke, mein Gott ist der einzig Richtige und es ist immer auch ein Konstrukt und dafür dem anderen den Kopf einschlage, haben wir genau das Problem. Und das Problem haben wir gerade in der Welt. Die Menschen sind identifiziert mit Vorstellungen. Da entstehen die Konflikte und da entsteht auch die Spaltung in der Gesellschaft. Und deswegen muss eine Führungsperson, so schwer es ist, mit der strategischen Kommunikation zum Beispiel integrativ wirken. Und das ist wichtig, in der Tiefe zu verstehen, du bist nicht deine Meinung und verwechsle andere Menschen nicht mit ihrer Meinung. Denn wir können immer wieder neue Meinungen haben, neue Positionen haben. Ja, das fällt uns nur schwer, wenn wir total identifiziert sind. Und das ist wahnsinnig wichtig zu verstehen.
Und das hast du... Du hast es so toll wieder auf den Punkt gebracht und ich liebe deine Sätze und deine sprachliche Führung auf diesen Themen. Natürlich resonieren die Themen auch sehr bei mir, aber ich glaube auch draußen bei den Menschen. Ich darf bei Wahrheit mal hängen bleiben und ich glaube, das ist ein großer, großer Punkt für Reibung, für Konflikte aller Art, ob in zwischenmenschlichen Interaktionen, ob in Organisationen oder gerade auch gesellschaftlich. Dass wir glauben, unsere Wahrheit ist richtig und reell. Und jetzt versuche ich es nochmal auf das Level der Führungskommunikation, weil wir einige Führungskräfte auch im Podcast haben, zu bringen. Und ich sage jetzt, naja, klar, habe ich meine Wahrheit. Und ich glaube auch zu wissen, wie Dinge funktionieren, weil ich habe Erfahrung und ich habe Recht und ich habe Lösungsstrategien, die funktionieren. Frank, wie komme ich denn da raus? Was braucht es dafür, mich nicht über meine Wahrheit zu identifizieren und auch Menschen nicht über deren Wahrheit zu beurteilen? Was braucht es dafür? Kann man das lernen? Wie komme ich an diesen Punkt?
Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, das zu lernen. Durch Leiden, also durch Leid, oder durch Weisheit. Nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Also du wirst es lernen durch Krankheit, Tod, was weiß ich, in deinem Umfeld oder durch ein Unternehmen, was du gegen die Wand fährst oder was immer. Oder durch Krieg oder whatever. Da ist die Möglichkeit, durch diese krassen Situationen und Krisen Bewusstsein, wirklich eine nächste Bewusstseinsstufe letztendlich zu erklimmen, wie die Forscher sagen. Also eben nicht mehr identifiziert zu sein mit dem Verstand. Oder du beobachtest es schon vorher. Das heißt, der Exit ist immer Wahrnehmung. Also statt begrifflichem Denken, Wahrnehmung. Und man kann auch genauer sagen, ja, begriffliches Denken plus Wahrnehmung. Was heißt es? Wir wissen ja alle, diese Depressionsbehandlungen beginnen ja immer in der Regel, wie wir beide wissen, über die Erhöhung der Vitalität im Körper. Warum? Raus aus dem begrifflichen Denken, rein in den Verstand. Wie wir schon gesagt haben, der Körper ist im Sein, der Verstand bewegt irgendwelche Dinge, zum Beispiel furchtbare Dinge, die einen in eine innere Lähmung führen, was man Depression bezeichnen könnte. Also erst, wenn ich wieder Vitalität im Körper habe, dann kann ich frei entscheiden, wohin ich meinen Fokus im Denken zum Beispiel richte. Also kann man sich sportlich betätigen oder durch den Wald gehen. Du weißt, alle meine Calls mache ich bei Fastwalken um einen See, egal ob Vorstände von Großkonzernen, das ist mir ganz wurscht. Ja. Dadurch denke ich positiver über die Welt, bin lösungsorientierter, kann besser mit Krisen um oder mit schwierigen Situationen umgehen und bin auch noch kreativer. Aber der Schlüssel ist immer die Wahrnehmung. Denn wenn du nur sportlich was machst, also Fitness, das reicht noch nicht, sondern der wirkliche Unterschied macht die Wahrnehmung. Wenn Leute zum Beispiel meditieren, hopsen sie ja nicht rum, also sie tun nicht ihre Vitalität erstmal sichtbar hochfahren. Aber wenn sie ihren Körper eben wahrnehmen, steigt auch die Vitalität. Auch das ist gut untersucht. Na, raus aus dem begrifflichen Denken, um es noch einmal ganz klar zu sagen, kommen wir durch Wahrnehmung. Und deswegen ist ja das, was du machst, so toll, weil du kommst aus der Musik und in der Musik geht es um Wahrnehmung. Entweder du hörst den anderen im Orchester, entweder du hörst die Note oder du hörst sie nicht. Und wenn du sie nicht hörst, dann bist du auch nicht klar, du kannst den Ton dann auch nicht treffen. Das ist unmöglich. Das heißt, die Musik führt dich wieder in die Wahrnehmung. führt dich eigentlich wieder in das eigentliche Menschsein, abseits vom begrifflichen Denken. Und das ist die therapeutische Funktion eigentlich dessen, was du tust, ohne dass es den Menschen immer bewusst ist.
Ja, danke, dass du das Feld ansprichst. Musik, weißt du und weiß der ein oder andere Hörer, liegt mir sehr am Herzen, prägt mich auf meinem Lebensweg. Heute sage ich Resonanzsprache Nummer 1. Es ist das einzige Medium, was es schafft, Menschen ohne Kognition in Resonanz zu versetzen, unabhängig von Sprache, Hierarchie, Kultur oder Ähnlichem. Musik schafft es, und das ist das Tolle daran, sowohl im Musiktheater, was ich erlebt habe, auf der Bühne mit meinen Spielpartnerinnen und Partnern, über Wahrnehmung, und das sind so groß, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, nur über Wahrnehmung in Resonanz zu gehen, stimmig zu sein und wie das nach draußen ins Publikum schwingt. Und meiner Erfahrung nach, von den musikalischen Bühnen, ob es jetzt im Entertaining oder auch im Musiktheater war, besonders gut für beide Seiten bereichernd war es immer dann, wenn wir es schaffen, Verbindung zu den Menschen im Saal herzustellen. Immer dann war es gut, wenn wir es schaffen, Verbindung in den Saal herzustellen. Und dann merkst du ein Knistern im Saal und es schwingt etwas zu dir zurück. Das ist eins der wunderbarsten Gefühle, die ich jemals erleben durfte und jetzt auch bei Keynotes und auch Trainings erleben darf, wenn du spürst, du bist wirksam und es kommt etwas zu dir zurück.
Total. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Weltstar gecoacht, ne, einen Fußballer, den wir alle kennen. Wenn ich sagen würde, wer es ist, muss ich 50.000 Euro bezahlen. Also mache ich es mal nicht. Wir haben an einer Signature-Keynote gearbeitet. Ja. Vielleicht mache ich da morgen mal ein Posting zu, was das ist. Und diese Signature-Keynote ist sozusagen das Zentrum seiner gesamten strategischen Kommunikation. Aber zurück auf das, was ich kommen wollte. Musiker können also ganz stark oder müssen in diesen Flow kommen, aber herausragende Fußballer zum Beispiel auch. Denn er sagt mir, wenn er im Verstand ist, wenn er im begrifflichen Denken ist, ist er eben auch nicht in der Wahrnehmung. Das heißt, er übt sich, jeden Moment wach zu sein, um eben bestmöglich spielen zu können. Also wir sehen das überall, wo Hochleistung gefragt ist. Auch da, obwohl es das nicht Singen ist, aber eben Sport, auch da geht es um die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer der Exit aus dem begrifflichen Denken, rein ins Sein, rein ins Jetzt. Man muss nämlich wissen, dass Angst, da ist man immer in der Zukunft. Immer in der Zukunft. Bei Leid ist man immer in der Vergangenheit. Deswegen hat die Kuh keine Angst auf der Weide. Weil die Kuh frisst Gras, die ist im Moment. Wenn der Wolf kommt, dann versucht sie halt zu entkommen oder greift ihn an. Ist ja die Kuh. Aber die Kuh denkt sich nicht, scheiße, meine Umsatzzahlen vom letzten Monat, die sind ja mal nicht so gut aus. Und wie wird das in der Zukunft? Und kriegt Angst. Nee, die fragt sich auch nicht, wo kann ich morgen Gras finden? Das interessiert die Kuh nicht. Wir haben es uns menschlich natürlich weiterentwickelt. Wir haben den Verstand entdeckt. Und der Verstand ist super, wie gesagt, um Strategien zu erarbeiten. Aber heute, glaube ich, dürfen wir verstehen, dass wir nicht der Verstand sind. Also dieses Ich denke, also bin ich, ist die größte Falle der Menschheit. Ja, weil das ist nicht so. Ich denke und ich bin ein Mensch. Ja, das ist viel mehr als nur irgendwelche konditionierten Gedanken wiederzukäuen.
Klingt pathetisch, wenn ich sage, ich fühle, also bin ich, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht wo, trifft es aus meiner Sicht ein wenig eher. Du hast, ich glaube, in einem anderen Kontext auch einen schönen Satz gesagt, den ich gern wiedergeben möchte. Du hast gesagt, Frank, die Hingabe befreit vom Ego. Und wenn ich jetzt die letzten Minuten dir zugehört habe, kam mir immer wieder das Wort Hingabe in den Sinn. Ist das Hingabe? Was verstehst du unter Hingabe? Ist es das, was du beschrieben hast? Oder ja, ist absolut. Es noch was anderes?
Ja, super, auch wieder super Frage. Ja, das ist es. Der Fußballer, Weltklasse, den wir alle kennen, muss sich jedes Spiel und übrigens auch jedes Training vollkommen hingeben, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Wenn er auf den Platz ginge und dann Führungsperson spielt, dann ist er selbst verklebt mit seiner Identitätsvorstellung und ist eben nicht mehr ein guter Fußballer. Das ist interessant. Die quälen sich geradezu in die Hingabe. Ja. Und das heißt jetzt für dich als Führungskraft da draußen oder auch als Speaker zum Beispiel auf der Bühne, du kennst ja meinen Satz, wie du auch schon gerade gesagt hast, die Hingabe an andere Menschen befreit uns aus unserer Ich-Bezogenheit und entfaltet erst unser wahres Potenzial. Indem ich mich hingebe an die Aufgabe oder an andere Menschen, werde ich frei sozusagen von meinem gedanklichen Selbst und dadurch besonders leistungsfähig. Und übrigens, die Hingabe führt auch in die Freude. und die Freude in die Begeisterung. Ja, also ich mache ja jetzt im Juli dann Sommerpause, mache ich ja immer, und dann fahren wir Mais nach Nordsardinien, weil ich Windsurfer bin und Wingfoiler. Und wenn du hinkommst und man ja, oh, ciao Franco, oh, weißt du so, die gehen voll rein in die Begegnung mit mir, obwohl wir keine guten Freunde sind, aber wir beide bekommen dadurch Freude durch die Hingabe und letztendlich auch Begeisterung. Und dann schmeckt der Espresso wieder so super gut. Oh, bester Espresso. Ich kann nicht sagen, ob es der beste Espresso ist. Aber diese Begeisterung, die ist dann schon automatisch in der Luft. Und der sagt, ja, weißt du, ich mach und so weiter. Ne? Also das kann man lernen. Ich sage immer, Italien ist für mich immer einmal im Jahr die Erholung vom deutschen Geiste. Denn der deutsche Geist ist weltberühmt dafür. Und das ist dann auch die Qualität des deutschen Denkens, sehr klar zu denken, strategisch zu denken. Und ich glaube, es sind auch Gründe, warum zum Beispiel solche Unternehmen, so multinationale Unternehmen wie Apple, aber eben auch viele KMUs mit mir arbeiten, weil ich immer die Klarheit suche. Ja, ich bin schon auch auf der anderen Seite der Deutsche. Aber ich weiß, dass dieses Denken nur, aber ein tolles Instrument ist.
Danke für deine Worte. Die Hingabe bleibe ich noch kurz hängen. Was glaubst du, Frank, vorletzte Frage mit Blick auf die Uhr, aber die Frage möchte ich gern stellen. Was glaubst du, hält die Menschen davon ab, in Hingabe zu kommen?
Wenn ich Angst. Angst, nichts anderes als Angst.
Wovor haben die Menschen Angst?
Naja, wenn du ein Identitätsbild hast, und man, also darf ich klar machen, wir können mal anfangen. Wir haben vorher über Bedürfnisse gesprochen. Und wie wir diese psychologischen Bedürfnisse uns erfüllen im Leben oder glauben zu erfüllen, das sagen unsere Glaubenssätze, also Sätze, die ich glaube. Das ist unbewusst. Ja? Also jemand, der einen Glaubenssatz hat, beim Fußball kann ich mich so richtig entfalten und gehe mit. Ja? Dann läuft eine Kiste vor einem und dann irgendwelche virtuellen Spielerchen drauf, ja, die es ja in der Kiste da nicht gibt. Und die laufen hin und her und der schreit, ja! Ja, weißt du, deine Glaubenssätze sagen, okay, hier darf ich voll mich hingeben, ne? Wie andere eben auch. Und dann kann er eben dieses Bedürfnis oder bestimmte Bedürfnisse, zum Beispiel nach Zugehörigkeit, also Verbindung, ja, total entfalten. Und in anderen Situationen glauben wir, Achtung, Glaubenssätze, wir glauben, unsere Identität zu riskieren, wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe. Das ist totaler Quatsch ist. Ja, niemand riskiert sein Leben, wenn er auf die Bühne geht. Das ist nur im Kopf sozusagen. Und deswegen hilft eben vor so einem Auftritt, neben der sehr guten Vorbereitung, wie wir beide wissen als professionellen Speaker, neben der guten Vorbereitung, etwas Sport zu machen, vielleicht sogar die Stimme warm zu machen, also körperliche Dinge zu tun und dann in die Hingabe zu gehen. Dann als Vorstandsvorsitzender zu sagen, okay, ich mach's nicht für mich, ich mach's für meine Leute. Das heißt also, die Führungsaufgabe kann dich, wie gesagt, von der Ich-Bezogenheit befreien. Wenn du durch ein Unternehmen läufst, egal ob das dein KMU ist, deine Sparkasse ist oder ein Großkonzern, wenn du daher durchläufst, darfst du wissen, Leadership ist ein Service am Team. Und wenn die Leute vor dir versuchst, bestmöglichst zu unterstützen und zu inspirieren, wirst du, wie gesagt, selber frei. Und das ist das Wunder der Hingabe, die in den Moment führt.
So schön formuliert, und ich könnte dir noch eine ganze Weile zuhören. Erlaube mir, lieber Frank, noch zum Abschluss, nenn mal gerne eine Nugget-Frage zu stellen, mit vielleicht 2, 3 kleinen Nuggets für die Menschen da draußen. Für all die Menschen, die auf großen und kleinen Bühnen stehen, ob in 1-zu-1-Begegnungen, ob vor meinem Team oder auf großen Bühnen, wo viele Menschen im Saal sind. Vielleicht hast du 2 oder 3 konkrete Nuggets, wie die Menschen sich entweder näher zu ihrer Hingabe kommen, da hast du schon ein bisschen was zu gesagt, aber wie sie besser, gelingender, wirksamer, strategische Kommunikation durchführen können.
Das Erste ist immer, wie die Amerikaner sagen, in den State zu gehen. Also seine Vitalität hochzufahren, vielleicht auch sich auszurichten durch eine Mission oder keine Ahnung. Was ist jetzt die Aufgabe? Wie beim Militär auch. Ja? Wir haben auch eine Mission, die sie vor ihnen steht. Also State, sich fit machen, macht übrigens der Fußballer auch, der nennt das Check-in, nennt er das. Ja? Also macht sich fit körperlich und sagt, was ist heute die Aufgabe? Das Zweite ist dann, wenn du fit bist und du triffst auf die Menschen, nicht mehr an deinen State zu denken, der ist jetzt da. Also deine Vitalität ist da, sondern sich mit dem Menschen durch Wahrnehmung zu verbinden. Also ich mache das häufig als Speaker auch, dass ich schon verkabelt, du machst das wahrscheinlich auch, mit Mikro schon durch den Saal vielleicht gehe, schon bevor die Veranstaltung losgeht. Und ich schaue die Menschen an und versuche mich wirklich mit ihnen innerlich zu verbinden. Und dann grüßen die gerne zurück und sagen, ach, bist du der tolle Speaker, der ist ja nett und so. Ne? Also man nimmt schon einfach Kontakt auf. Oder wie man auch bei der Reiterei sagt, Rapport. Das ist die Wahrnehmung des Pferdes, bevor man überhaupt aufsteigen kann. Rapport. Das erste ist also State. Das zweite ist also die Gestaltung der Beziehungsebene, was Reiter Rapport nennen. Und das dritte ist dann Hingabe. Das ist genau, das sind diese drei, die man so auch denken kann. Mach dich fit. Du triffst auf Menschen, also gestalte die Beziehungsebene. Die Beziehungsebene bestimmt immer den Inhaltsaspekt. Und das Dritte, wenn du auf die Bühne gehst, vergess dich, gib dich hin an die Aufgabe beziehungsweise an diese Menschen. Und dann wirst du frei und hast auch viel bessere Resultate.
Lieber Frank, ich danke dir von ganzem Herzen für diese so inspirierende Podcast-Folge. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, noch kurz vor deinem Sommerurlaub hier Rede und Antwort zu stehen zu deinem großen Herzensthema. Und man nimmt dir die Hingabe so sehr ab. Du redest nicht darüber, man spürt sie förmlich. Und das trotz der digitalen Verbindung, so großartig, mit dir immer wieder in Resonanz zu sein. Danke dir von Herzen dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns alsbald dann auch persönlich einmal wieder.
Danke dir ganz herzlich.
Auf einer Wellenlänge. Der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de.